Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir grüßen uns mit einem Wort aus Sprüche 14, Vers 34. Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute Verderben. Das ist nicht der Wochenspruch für diese kommende Woche, sondern ist der Vers, der über dem Buß- und Bettag gestanden hat. Und vielleicht haben es nicht alle bemerkt, doch es war am vergangenen Mittwoch, Buß- und Bettag. Und obwohl es ja ein Feiertag war, fand bei uns kein Gottesdienst statt, wo in diesem besonderen Tag Würde erwiesen worden wäre. Das mag aber vielleicht auch seinen Grund darin haben, dass das ein Feiertag ist, der damals 1934 ist ein Reichsgesetz über Feiertage formuliert worden am 27. Februar 1934, dass der Buß- und Bettag als gesetzlicher Feiertag im gesamten Deutschen Reich einzuhalten sei. Und das wurde von einer staatlichen Instanz angeordnet, nicht von den Kirchen. Und vielleicht ist das auch der Grund, dass man sagt, ach, das hat der Staat gemacht, deshalb brauchen wir auch keinen Gottesdienst. So kann man argumentieren. Doch es gibt genügend biblische Vorbilder, wo die staatliche Macht oder die staatlichen Regierungsbeamten dafür eingetreten sind, dass Buße und Gebet für das ganze Volk durchgeführt werden soll. Und am eindrücklichsten war es vielleicht damals in Ninive, als der Prophet Jona seine Bußpredigt gehalten hat, dass das ganze Volk auch mit dem König voran für Buße eingetreten sind. Der König hat dem Volk Buße verordnet und selber sich daran beteiligt. Ich war am vergangenen Mittwoch in unserer Dorfkirche, weil es dort eine Andacht anlässlich des Buß- und Bettags gab. Und die beiden Kirchengemeinden Kirchbeutzen und Rethem haben gemeinsam diesen Gottesdienst in Kirchbeutzen gefeiert. Wir waren noch keine 20 Personen, die dort zusammengekommen sind, von zwei Kirchengemeinden. Und ich war sozusagen noch als fremder Gast dabei. Und das mag ja vielleicht auch daran liegen, dass wir zu dem Wort Buße überhaupt gar keine richtige Beziehung mehr haben, weil das für viele Zwecke missbraucht wird oder auch gebraucht wird. Buße, wenn man Verkehrsübertretungen begangen hat oder sonst irgendwie, werden Bußgelder verhängt und sonst irgendwie. Das hat wenig mit dem zu tun, was Buße im Sinne Gottes gewesen ist. Buße ist vielleicht sozusagen der Navigator, den wir in unserem Gewissen eingepflanzt bekommen haben. Viele nutzen ja inzwischen auch ein Navigerät im Auto und da kann es schon mal vorkommen, dass da die Durchsage kommt, nach Möglichkeit bitte wenden. Und so ähnlich ist es aber auch mit der Buße, die unser Herr in unsere Natur eingepflanzt hat, schon als er uns geschaffen hat, dass wir in der Lage sind, auf die Stimme zu hören, nach Möglichkeit bitte wenden. Aber es ist ja nicht immer, dass man sein Leben wenden muss, dass man eine 180-Grad-Umkehr begehen muss, sondern dass man nur die Richtung wieder ändert. Das kann auch 10 Grad oder 45 Grad oder 2 Grad sein, dann, dass man seinen Weg wieder auf das Ziel ausrichtet, wo man eigentlich hin will. Und in diesem Zusammenhang ist es auch vielleicht auch wichtig, dass wir erkennen und auch einwilligen, dass jemand in unser Leben hineinspricht und uns sagt, wenn du dahin kommen willst, wo ewig Friede und Freude ist, in der Gegenwart Gottes, dann musst du die Richtung ändern. Und vielleicht oder sehr wahrscheinlich bringt die Predigt uns gleich weitere Hilfestellungen auf diesem Weg, unser Ziel zu erreichen, die Ewigkeit bei unserem Herrn zu verbringen. Jetzt möchte ich mit uns beten und wer kann, der kann dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, hab du ganz herzlich Dank, dass es diese Möglichkeit der Buße gibt. Hab du Dank, dass du in unser Gewissen hineinreden kannst, durch Begegnungen, durch Ereignisse, durch Schicksalsschläge, durch das Lesen deines Wortes. Hab du Dank, dass du so die ganze Klaviatur deine Möglichkeiten nutzt, um uns zu dem Ziel zu bringen, zu dem du uns berufen hast. Ja, du hast uns herausgerufen aus dieser Welt, damit wir eines Tages die Ewigkeit bei dir verbringen. Und damit wir sicher ankommen, hab du Dank, dass du uns diese Möglichkeit zur Buße und Umkehr geschenkt hast. Herr, sei du bei uns und führe du uns auch weiterhin diesen Weg. Amen. Wir grüßen zu diesem Gottesdienst auch alle Gäste, die von auswärts zu uns gekommen sind. Und vielleicht hat der eine oder andere ein Grußwort mitgebracht und das würden wir gerne entgegennehmen. Oder wenn einer einen Besuch in einer anderen Gemeinde gemacht hat, der Grüße mitgebracht hat, der kann sie natürlich auch gerne wieder an diese Gemeinde übergeben. Ich war im vergangenen Sonntag im Predigtdienst, aber ich war nicht in Walsrode, sondern ich habe in meinem Büro gesessen und habe dort die Predigt für die Gemeinde Walsrode vor meinem Bildschirm am Rechner, an meinem Computer gehalten, weil die Gemeinde immer noch nicht zusammenkommen kann. Sie muss praktisch ihre Gottesdienste per Videokonferenz feiern. Also es war diesmal eine schöne große Gruppe von, ich glaube, 17 Teilnehmern, die sich da eingeklinkt haben und an diesem Gottesdienst teilgenommen haben. Die Gemeinde lässt natürlich die Gemeinde Pferden auch sehr herzlich grüßen. Und wenn von uns Geschwister in andere Gemeinden fahren, dann nehmt ganz herzliche Grüße aus dieser Gemeinde mit. Wir haben auch einige Geburtstagskinder unter uns, Marina, Anna und Niklas, und wir grüßen sie mit einem Wort aus Psalm 105, Vers 3. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Und jetzt wollen wir mindestens innerlich von Herzen mitsingen: Danket dem Herrn. Es findet hier zurzeit auch Sonntagsschule statt. Unter den Corona-Bedingungen müssen die Kinder gleich in den Keller gehen und wir sehen sie gar nicht, dass sie da sind, aber sie haben Gottesdienst über Sonntagsschule und ich möchte für die Kinder beten. Herr Jesus Christus, hab du ganz herzlich Dank, dass unsere Räumlichkeiten so gestaltet sind, dass wir doch parallel zu dem Gottesdienst auch die Kinder unterweisen können mit dem, was für ihr Leben wichtig ist. Ich möchte dich darum bitten, dass du schenkst, dass die Kinder auch einen Hunger danach haben, wirklich wichtige Dinge, wichtige Informationen zu empfangen und auch in ihrem Herzen zu speichern. Herr, und schenke du den Mitarbeitern, dass sie das richtige Feeling haben, sich auf die Kinder einzustellen. Jetzt wollte Klaus uns etwas mitteilen.
Da. Ja, schönen guten Morgen. Wir haben übrigens heute auch Ewigkeitssonntag. Welche sagen auf Totensonntag? Kam noch nicht zur Sprache. Gestern durften wir Gott sei Dank einen evangelistischen Einsatz in der Pferdener Fußgängerzone machen. Gott sei Dank, ja, meine ich auch so, weil erstens eine Genehmigung jetzt bei Corona-Zeiten zu bekommen, ist nicht ganz einfach, aber wir hatten eine Genehmigung bekommen. Das zweite war, dass auch Leute bereit sind, mit rauszugehen. Ich habe mich sehr gefreut. Wir waren eine Gruppe von 6 Leuten und 5 sind auch mit rausgegangen. Herzlichen Dank an die Geschwister, die sich die Zeit genommen hatten, auch den Mut, Zeugen Jesu hier in der Fußgängerzone zu sein. Das hat mich sehr gefreut. Das dritte war das Wetter. Es war ja nicht so ein Sonnenschein wie jetzt. Und haben wir auch gebetet. Danke auch für alle, die mitgebetet haben. Bedanke ich mich, wenn ihr dafür gebetet habt, daran gedacht habt. Ja, und warum machen wir das eigentlich? Weil wir das sollen. Paulus schreibt im 2. Korinther 5, Vers 20, so sind wir Christen, alle hier, nun Botschafter anstelle von Jesus Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun an Christi Stelle, lasst euch versöhnen mit Gott. Da steht wir. Paulus hat's gemacht und ich glaube jeder, da liegen noch Traktate auf dem Bistrotisch und da steht drauf, Fortsetzung folgt, das Leben endet nicht mit dem Tod. Welche sprechen von Totensonntag? Das ist ja auch richtig. Und ich habe dann einige in der Fußgängerzone gefragt. Es gab gute Gespräche. Also viele sind offen, nicht alle, nicht die meisten. Aber ich wundere mich, dass immer noch Menschen offen sind, sich sogar bedankt haben, dass man mit ihnen jemand darüber redet und ihnen was anbietet. Also eine Frau, die hat sich bedankt, also ich war erstaunt, hat ein Buch genommen. Also das erwärmt das Herz, weil oft ist ja unter uns das Vorurteil, ach, die wollen ja sowieso nichts wissen, das bringt ja nichts, das stimmt nicht. Und wenn es nur ein paar sind, im Himmel heißt es ja, ist Freude über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte oder vielleicht sogar Selbstgerechte. Also lasst uns doch die Zeit, die Freiheit nutzen und auch heute am Ewigkeitssonntag vielleicht mal jemanden sowas zu geben, in den Briefkasten zu werfen. Es erfordert, glaube ich, nicht viel Mut dazu. Ja, und ich danke euch und wünsche uns allen, dass wir die Zeit, die wir noch haben, Botschafter, Zeugen Jesu sein zu können, auch in dieser Corona-Zeit. Danke.
Der nächste Abendmahlsgottesdienst ist für den 6. Dezember vorgesehen. Da können wir uns darauf einstellen. Ist ja auch etwas ungewohnt mit der Corona-Geschichte, aber lass uns das nicht nehmen. Kollekte kann man auch abgeben. Wir haben keinen Klingelbeutel, den wir durch die Reihen schicken, aber da hinten sind Körbe, wo man so seinen Beitrag für die Gemeinde einlegen kann. Und einen Gebetsdienst haben wir heute auch. Wolfram und Sabine Hildebrand stehen nach dem Gottesdienst hier zum Gebet zur Verfügung. Und jetzt wollen wir uns Zeit nehmen, unseren Herrn anzubeten mit zwei Liedern. Und wir sollen von Herzen mitsingen, aber so, dass das der Nachbar nicht mehr hört.
Liebe Gemeinde, vor 4 Wochen hat uns Simon hier durch den Gottesdienst geleitet. Und er beschrieb damals, das war der Sonntag, an dem die Uhren umgestellt wurden, wie schön Gottes Schöpfung im Herbst ist. Simon hat uns gezeigt, wofür wir alles dankbar sein können, auch in diesem Herbst. Für mich war das eine wirklich gute Sache. Es hat mir wieder die Augen geöffnet, denn mir geht's oft im Herbst nicht so gut. Wenn im Oktober die Uhren umgestellt werden, dann beginnt für mich der schlimmste Monat. Plötzlich ist es früh dunkel, maximal hellgrau. Bin ganz dankbar, dass Heinz eben noch die Vorhänge runtergezogen hat, damit ich nicht ganz so im Sonnenlicht stehe bei dieser Einleitung. Aber für mich ist es tatsächlich so, es ist maximal hellgrau. Dann wohnen wir an einem Eichenwald. Ich muss in diesen Wochen kubikmeterweise Eichenlaub vom Grundstück schaffen. Es ist nass und es ist kalt. Gesundheitlich geht es bei mir in dieser Zeit jedes Jahr bergab. Selbst wenn man sonst ein fröhlicher Zeitgenosse ist, der November kann einen fertig machen. Und zum Abschluss das Ende des Kirchenjahres. Volkstrauertag, Buß- und Bettag, Totensonntag. Oder Klaus hat es eben gesagt, Ewigkeitssonntag. Die Predigt könnte deshalb heute den Titel tragen, Tod, Buße, Ewigkeit. Kann ich aus diesem Gottesdienst noch etwas Positives, etwas Gutes mitnehmen? Ich bin da trotzdem ganz optimistisch. Lasst uns zusammen den Predigttext lesen. Wer eine Bibel hat, der kann das aufschlagen. Das ist ein ganz kurzer Text aus Römer 6, der Vers 23. Dort heißt es, denn der Sünde Sold ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Der Sünde Sold ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Unser gemeinsames Nachdenken über diesen Vers möchte ich in 3 Fragestellungen gliedern. Und zwar, was ist Sünde und ihre Folge? Welche Lösungswege bieten sich an? Und was sind die Folgen dieser Lösungswege? Beginnen wir mit, was ist Sünde und ihre Folge? Müssen wir uns eigentlich überhaupt noch mit diesem Thema beschäftigen? Eigentlich braucht uns das doch gar nicht mehr zu interessieren, oder? Wer mich kennt, der weiß, dass ich so ein bisschen so ein Zahlenmensch bin. Das heißt, Zahlen und Daten, die faszinieren mich. Ich kann mich an Zahlen, da ja, ich sage einfach, das fasziniert mich. Und darum möchte ich euch zu diesem Thema ein paar Zahlen aus der Bibel nennen. Und zwar, unser Predigttext steht genau in der Mitte zwischen dem 6. und 7. Kapitel des Römerbriefes. In beiden Kapiteln zusammen werden die Wörter Sünde, Sünder und Sündigen 33 Mal benutzt. Nur in diesen beiden Kapiteln. Für Paulus scheint das also ein wichtiges Thema gewesen zu sein. Im Alten Testament gibt es 8 verschiedene Grundwörter für Sünde. Die beiden häufigsten kommen im Alten Testament 966 Mal vor. Die ersten, die 33, hatte ich selber gezählt, das habe ich nachgelesen. 966 Mal, nur die beiden Hauptwörter für Sünde im Alten Testament. Im Neuen Testament gibt es mindestens 12 verschiedene Begriffe für Sünde. Der häufigste kommt immerhin 227 Mal vor. Wenn wir diese Zahlen zusammenfassen, dann können wir sagen, dass allein für die 3 Hauptbegriffe in Gottes Wort, in der Bibel, oder dass die weit über 1000 Mal genannt werden. Fast 1200 Mal. Wir können also festhalten, im Durchschnitt wird auf fast jeder Seite der Bibel einmal vom Thema Sünde gesprochen. Für Gott ist das offensichtlich also auch ein Thema. Sonst hätte er in seinem Wort nicht so ein Gewicht darauf gelegt. In unserem Sprachgebrauch ist Sünde, das haben wir eben auch schon mal so angedeutet gehört, ein Stück Torte zu viel gegessen zu haben. Oder mit 69 Stundenkilometern durch die geschlossene Ortschaft gefahren zu sein. Sünde ist in unserem Sprachgebrauch oft ein Kavaliersdelikt. Also eine Handlung, die zwar nicht erlaubt ist, aber die im Prinzip von der Gesellschaft toleriert wird. Was versteht Gott unter Sünde? Wenn wir nun diese 1200 Stellen, die ich eben genannt hätte, jetzt durchlesen würden, für jede Stelle eine Minute, ihr seht, ich mag Zahlen unheimlich gern, dann würden wir 20 Stunden ungefähr brauchen und um 11:30 stehen schon die nächsten vor der Tür. Ich versuche deshalb einmal das zusammenzufassen, kurz Sünde zu definieren, und zwar so, wie die Bibel es beschreibt. Sünde ist Zielverfehlung, Irregehen, sich verirren, Unwissenheit, Abfall, Bosheit, Auflehnung, Übertretung, Schlechtigkeit, Vergehen, Verbrechen, Gesetzlosigkeit, Gottlosigkeit. Kurz könnte man Sünde als Gesetzlosigkeit definieren. Das Wesen der Sünde liegt darin, dass sie gegen Gott und gegen sein Gesetz gerichtet ist. Natürlich kann Sünde auch gegen mich oder gegen andere gerichtet sein, aber vom Grundsatz her ist sie letztlich immer gegen Gott und gegen sein Gesetz gerichtet. Das hört sich ganz schön heftig an. Und vielleicht lehnt sich auch der ein oder andere schon entspannt zurück und denkt, das mag ja stimmen, aber auf mich trifft das nicht zu. So bin ich zum Glück nicht. Ich bin ja nun kein Verbrecher. Ich habe niemanden umgebracht. Das ist eine ganz natürliche und auch menschliche Reaktion. Man wehrt sich gegen diese Vorwürfe. Aber hören wir darauf, was Jesus zum Beispiel zum Thema Mord sagt. Selbst wer zu seinem Nächsten, du Idiot, sagt, ist schon schuldig. Oder beim Ehebruch sagt Jesus, wer eine Frau nur ansieht, sie zu begehren, der hat schon die Ehe gebrochen. Das Urteil Gottes ist eindeutig und klar. Da ist keiner, der vor Gott gerecht ist, nicht ein einziger. Alle sind abgewichen, alle sind verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Alle haben gesündigt. Die Bibelleser wissen, das waren jetzt gar nicht meine Worte, das waren alles Zitate aus der Bibel. Die Sünde ist ein schwerwiegendes Problem. Wir sind alle davon betroffen. Es geht uns alle etwas an. Paulus schreibt, der Sünde Sold ist der Tod. Soldaten und Beamte wissen noch, was Sold ist. Sold ist das, was man für seinen Dienst bekommt. Das, was man verdient. Im besten Fall eine Belohnung. Die Belohnung für unsere Sünde ist der Tod. Es nützt nichts, die Augen vor der Realität zu verschließen. Das Urteil Gottes steht fest. Der Lohn für unsere Sünde ist der Tod. Und jeder von uns ist davon betroffen. Auch wenn wir uns noch so anstrengen, wir sind nicht in der Lage, völlig sündlos zu leben. Unser Leben hier endet mit dem Tod. Unsere irdische Existenz wird früher oder später zu Ende sein. Und die Bibel sagt eindeutig, das ist eine Folge der Sünde. Wenn wir hier schließen würden, wenn das das letzte Wort wäre, dann wäre die Lage aussichtslos. Dann wäre der graue November noch unser geringstes Problem. Darum komme ich zu der nächsten Frage, welche Lösungswege bieten sich an? Welche Lösungswege bieten sich an? Ein Umgang mit der Problematik der Sünde ist das Ignorieren oder Ablehnen in verschiedenen Variationen. Das Thema Sünde interessiert mich nicht. Außerdem bin ich gar nicht so schlecht. Guckt euch mal die anderen an. Wenn wir tatsächlich mal mit Leuten in unserem Umfeld über das Thema Sünde sprechen, werden wir feststellen, dass ganz viele so denken. Ignoranz ist natürlich auch eine Möglichkeit, mit dem Thema umzugehen. Aber eine Lösung ist es nicht. Auf die Folgen komme ich im dritten Punkt noch zu sprechen. Was sagt die Bibel? Speziell unser Predigtvers. Hier wird nun von der Gabe Gottes in Christus Jesus, unserem Herrn, gesprochen. Wenn ich Römer 6, Vers 23 lese, dann stolper ich über zwei kleine Worte. Der Sünde Sold ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das Aber und die Gabe Gottes in Christus Jesus. Was heißt das? Was ist damit gemeint? Dazu muss ich ein wenig ausholen. Wir hatten eben bereits Gottes Urteil gehört. Da ist keiner, der vor Gott gerecht ist, nicht ein einziger. Alle sind abgewichen und allesamt verdorben. So steht's in Römer 3, Vers 10 bis 12. Alle sind Sünder und haben die Herrlichkeit verloren, die sie vor Gott haben sollen. Römer 3, Vers 23. So ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil alle gesündigt haben. Uns alle wird der Tod treffen, wegen unserer Sünde, wegen unserer Schlechtigkeit vor Gott, weil wir irgendwann gegen Gottes Gesetz, gegen seine Gebote verstoßen haben. Sein Ziel für uns haben wir verfehlt. Der Prophet Jesaja sagt, unsere Sünden trennen uns von Gott. Unsere Sünden stehen wie eine Mauer zwischen uns und Gott. Unsere Sünden verdecken ihn. Erst wenn uns das bewusst ist, wie heftig dieses Problem ist, dann wird uns auch die Bedeutung des Abers klar, welche Befreiung jetzt ausgesprochen wird. Die Gabe Gottes aber in Christus Jesus. Dieses Aber signalisiert uns, trotz dieser schwierigen, ja fast aussichtslosen Situation, aber es gibt doch einen Ausweg. Gott liebt dich so sehr, dass sein einziger Sohn, Jesus, für dich ans Kreuz gegangen ist, für deine Sünde gestorben ist, um deine Strafe zu bezahlen. Wenn du das glaubst, wenn du darauf vertraust, sagt die Bibel, gehst du nicht verloren, sondern hast ewiges Leben. Gott zeigt uns seine Liebe dadurch, dass er für uns gestorben ist, als wir noch seine Feinde waren. Bereits bevor wir ihm vertraut haben, ist Jesus für uns ans Kreuz gegangen. Das Problem der Sünde, das wie eine Mauer, wo wir nicht durchkommen, zwischen uns und Gott steht, wir können es nicht lösen, aber Gott kann es. Jesus löst dieses Problem für uns. Aus Gnade wirst du errettet, wenn du ihm glaubst. Es ist Gottes Gabe. Gottes Gabe, was heißt das? Die Gabe ist ein Geschenk. Wir haben es nicht verdient. Was wir verdient haben, habe ich eben beschrieben. Es ist der Tod aufgrund unserer Sünde. Gott schenkt uns das Leben, weil er die Strafe, die wir verdient hätten, am Kreuz von Golgatha auf sich nimmt. Das ist Gottes Lösungsweg. Was sind die Folgen dieser Lösungswege? Das ergibt sich daraus, wie wir mit dieser Gabe, wie wir mit diesem Geschenk umgehen. Was mache ich mit diesem Geschenk? Ich versuche, die häufigsten Reaktionen noch einmal zusammenzufassen, kurz zusammenzufassen. Ignorieren. Es interessiert mich nicht. Oder relativieren. Ich bin doch nicht so schlimm. Guck dir mal die anderen an. Oder aufwiegen. Ich habe doch auch viel Gutes getan. Ich will diese Argumentationsweisen an einem Beispiel verdeutlichen. Nochmal mit dem Verkehrssünder. Da ist einer, der ist mit 85 Stundenkilometer durch die geschlossene Ortschaft gefahren und soll seinen Führerschein für einen Monat abgeben. Und nun steht er vor Gericht. Sein erstes Statement: Ich weiß gar nicht, was ich hier soll, außerdem ist es mir auch egal. Wird das den Richter in der Urteilsfindung beeinflussen? Positiv beeinflussen? Sein zweites Statement: Ich habe niemand auf der Straße gesehen. Außerdem fährt mein Nachbar auch immer zu schnell. Der Richter wird ihm erklären, dass die Höchstgeschwindigkeit auch gilt, wenn er niemand auf der Straße sieht. Und außerdem, dass es nicht um das Vergehen seines Nachbarn geht, sondern um ihn, um sein Verkehrsvergehen. Oder seine dritte Ausrede: Ich fahre fast immer vorschriftsmäßig und außerdem habe ich schon öfter etwas für die deutsche Umwelthilfe gespendet. Auch davon wird der Richter nicht beeindruckt sein. Die Bibel sagt klar, wir werden eines Tages vor Gott stehen. Wie kommen wir darauf, dass Gott sich von solchen Argumenten oder sagen wir besser von solchen Ausreden beeinflussen lassen wird oder beeindrucken lässt, wenn es nicht mal ein irdischer Richter tut? Gott ist absolut gerecht. Er kann keine Sünde in seiner Nähe dulden. Wir sind aber nun mal von Schuld und Sünde gekennzeichnet. Gottes Wort ist eindeutig und klar. Die Strafe für die Sünde ist der Tod und dann die ewige Verdammnis in der Hölle. Ob wir daran glauben oder nicht, so sagt es Gottes Wort. Wenn wir niemand haben, der die Strafe für uns bezahlt, dann ist das unser Weg. Aber Jesus hat die Strafe am Kreuz bezahlt. Das ist Gottes Gabe, das ist Gottes Geschenk. Wie nehme ich dieses Geschenk an? Johannes schreibt uns: Diejenigen, die an Jesus glauben, die nehmen ihn auf. Das sind Gottes Kinder. Und wenn wir Jesus unsere Sünden bekennen, dann vergibt er uns. Die Bibel sagt, er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das heißt, in Jesus Christus sein. Der Glaube, dass ich mit meinen Sünden verloren bin und dass Jesus meine Strafe am Kreuz von Golgatha bezahlt hat, das ist das Evangelium, das ist die gute Botschaft. Evangelium heißt nicht, so ein bisschen zur Kirche zu gehen und zuzuhören, was da vorgelesen wird, oder sich irgendwie als Christ zu bezeichnen. Evangelium ist, wenn wir erkannt haben, dass wir verloren sind vor Gott und sein Geschenk, das er uns anbietet, annimmt, dass Jesus am Kreuz unsere Sündenstrafe bezahlt hat. Das ist die gute Botschaft. Vielleicht erinnert ihr euch an den Anfang, als ich die verschiedenen Begriffe der Sünde genannt habe. Der am häufigsten genannte Begriff ist die Zielverfehlung. Wenn ich umkehre zu Gott und wieder auf sein Ziel zugehe, das hat Heinz auch eben schon beschrieben, dann ist das Buße. Die Umkehr zu Gott. Unser sprachliches Verständnis von Buße ist Strafe, wie in Bußgeld. Wenn die Bibel von Buße spricht, dann steht dort im griechischen Urtext das Wort Metanoia. Das Wort setzt sich zusammen aus Meta, um und neuer, denken, also umdenken. Gemeint ist ein Gesinnungswandel, der durchaus mit Reue und Bedauern über den bisherigen Weg einhergehen kann. Aber das Entscheidende ist, bei allem Bedauern über den falschen Weg, also unsere Sünde, ist eine Hinkehr zu Gott, dem Vater, eine Umkehr zu ihm. Das Annehmen dieses Geschenkes, die Geschenkannahme, ist die Buße. Buße heißt, von seinem falschen Weg umkehren und zu Gott zu kommen. Auch das hat Klaus eben schon gesagt. In der Bibel steht, dass Gott sich über jeden, der diesen Schritt tut, so sehr freut, dass im Himmel ein Freudenfest sein wird. Am Anfang steht die Erkenntnis, dass ich ein Sünder bin und das Kreuz Jesu ist der Wendepunkt. Wer dieses Geschenk angenommen hat, der ist in Jesus. Der Sünde sold ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Der Tod ist verschlungen in den Sieg, Paulus ruft begeistert, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Ja, es stimmt. Die Folge der Sünde ist der Tod. Wir werden sterben. Aber wer an Jesus Christus glaubt, der wird auferstehen und ewig leben. Gott wird alle Tränen von unseren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Ich freue mich auf diese Zeit. Und ich freue mich darauf, dass ich euch alle, die ihr das angenommen habt, dort wiedersehen werde. Ich hatte zu Beginn der Predigt auch gefragt, ob man aus dieser Predigt etwas Positives mitnehmen kann. Die Entscheidung fällt man selbst. Nämlich, wie man auf dieses Geschenk Gottes reagiert oder reagiert hat. Meine Bitte, lasst euch versöhnen mit Gott. Wer an Jesus glaubt, dem muss dieser graue November nur ganz wenig belasten. Uns erwartet eine strahlende Zukunft. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir wollen eine Gebetsgemeinschaft haben, laut oder leise, und wir schließen dann die Gebetsgemeinschaft mit dem Vaterunser ab. Gemeinsam wollen wir beten, wie der Herr Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen auf das Lied hören, Gottes Friede, der viel höher ist als alle Vernunft. Ich bitte darum, dass wir zum Segen aufstehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Bitte nehmt noch einmal Platz. Lasst uns noch einmal auf das Postludium zur Besinnung hören. Und hinterher habe ich noch zwei Ansagen. Die eine Ansage betrifft das Gebet. Sabine und Wolfram werden nach dem Gottesdienst hier zur Verfügung stehen. Wer ein Gebet möchte, ein großes oder ein kleines, kommt bitte dann hier vorne zu ihnen und spricht sie an. Ein weiteres Gebetsanliegen möchte ich nennen. Ihr habt es mit Sicherheit in der Presse verfolgt. In Bremen findet der Prozess gegen Pastor Latzel statt. Bitte betet für ihn. Und dann möchte ich einfach daran erinnern, dass ihr beim Hinausgehen an die Hygieneregeln denkt, Abstand halten, Masken aufsetzen und wenn ihr euch draußen unterhaltet, ein wenig voneinander Abstand halten. Euch allen einen gesegneten Sonntag.